MDR Kultur. Glaubenssachen.
Schön sind wir als zerbrechliche Wesen. Die stille Kraft der menschlichen Verletzlichkeit. Eine Sendung von Ulrich Kühn.
Jeder Mensch erleidet Verletzungen und jeder fügt Verletzungen zu. Das ist, mit Pathos gesagt, eine Grundtatsache des Lebens, unserer Conditio Humana. Spätestens der Tod löscht alle Träume von Unverletzlichkeit aus. Mögen Technologiepioniere noch so rücksichtslos oder verzweifelt um Unsterblichkeit kämpfen, wir kommen der Verletzlichkeit nicht aus. Es bleibt eine historische Tatsache, die man nicht genug bestaunen kann, dass eine der mächtigsten Weltreligionen sich um das Bild des ohnmächtig Gekreuzigten geschart hat, der Kruzifixus. Das ist der für alle sichtbar zu Tode Verletzte. Dass aber die Religion im Namen dieses Verletzlichsten, der doch empfohlen hatte, auch die andere Wange hinzuhalten, ihrerseits sehr wohl bereit war, gröbste Verletzungen zuzufügen, verborgen und offen Gewalt auszuüben, auch das gehört zur Geschichte der menschlichen Verletzlichkeit. Sie ist und bleibt im Kern auch die Geschichte einer furchtbaren Schwäche, jener Schwäche, die sich in der Bereitschaft zeigt, andere zu verletzen, gegen Glaubensgebote, gegen Vernunft, gegen Gerechtigkeit. Damit ist kein letztes, sondern höchstens ein erstes Wort gesprochen. Wenn Verletzlichkeit das ganze Leben durchzieht, vom ersten Schrei, von der ersten Träne an, dann lohnt es, über sie nachzudenken. Meine These dabei ist, in der Verletzlichkeit liegt eine stille Kraft. Zuletzt sind wir schön als zerbrechliche Wesen. Das klingt poetisch, fast kitschig, als ließe sich der Schmerz der Verletzung durch rhetorischen Zauber in Wohlgefühl verwandeln, als wäre er durch religiöse Verbrämung zu adeln. An beides glaube ich nicht. Unser Leben in aller Verletzlichkeit ist eine einzige Zumutung, an der aber, und das ist der Clou, die Menschlichkeit wachsen und reifen kann. Kann, wohlgemerkt, nicht muss. Und wir müssen auch niemanden dafür loben, keinen Philosophen, keinen Gott, etwa weil die Verletzlichkeit der Prüfstein wäre, an dem sich Glaubensstärke und Edelmut beweisen. Aus der Zumutung, im Handstreich den Mut herauszuschälen, um sie dadurch ins Positive zu wenden, das wird der Verletzlichkeit nicht gerecht. Dafür ist sie zu elementar. Die in ihr verborgene Schönheit liegt nicht einfach offen da. Und es gibt Momente im Leben, in denen es wirken würde wie Hohn, wenn jemand sagen wollte, ja, du bist jetzt verletzt, aber darin liegt auch Schönes. So funktioniert es nicht. Man muss sich schon der Verletzung auf die Spur setzen. Verletzung kann ohne Absicht geschehen. Wir wissen nicht immer, was wir tun, wenn wir anderen wehtun. Die Verletzung, die einer zufügt, bleibt vielleicht von ihm selbst unbemerkt, weil der verletzte Mensch sie aus Stolz oder Scham verbirgt und womöglich sogar glaubt, er habe nichts anderes verdient. Seltsamerweise aber ist eine unwissentliche Verletzung nicht zwangsläufig auch ungewollt. Es gibt durchaus verletzendes Verhalten, das als solches angelegt ist, aber Spielräume offen hält. Ob ich verletzt bin, hängt dann von meiner Bewertung ab. Eine Person lacht vielleicht laut heraus, wenn ich sie Dummkopf nenne. Sie fühlt sich schlicht nicht gemeint. Eine andere ist tief getroffen. Wenn er Dummkopf zu mir sagt, dann zeigt er doch wohl, was er wirklich von mir hält. Wenn mich das verletzt, ist mir das Urteil des Beleidigers offenbar wichtig. Oder es ist ein wunder Punkt in meinem Selbstverständnis getroffen. Allemal bleibt da die Wunde. Beim Betrachten dieser Wunde verrät sich indes im Umriss schon ein Weg, der zur Schönheit führen könnte. Denn es könnte ja sein, dass die Verletzlichkeit selbst helfen kann, klaffende Wunden auch wieder zu schließen. Während sie ermöglicht, dass sie entstehen, öffnet sie uns für heilende Kräfte. Kräfte wie zum Beispiel die Musik. Und damit das jetzt ein bisschen plastischer wird, werde ich kurz persönlich. Für mich war Schubert so einer. Franz Schubert, sein kurzes, volles Leben, als er mit 31 Jahren starb, blieb eine Überfülle zurück. Ton an Ton, Akkord an Akkord, nur Noten auf Papier. Und doch singt, wenn Schubert spricht, auf ganz eigene Art eine menschliche Seele, bebend in ihrer Lebendigkeit, die, so scheint mir, gar nicht sterben kann. Sie tut etwas in uns auf, wenn wir uns noch öffnen können und in der Seelenhöhle, in der die ungelösten Rätsel sitzen, uns antasten lassen. Bei mir war es so. Als ich mit Anfang 20 nicht gerade sehr glücklich war, ging ich abends öfters durch Berlin und sang vor mich hin Lieder von Schubert aus der Winterreise oder der schönen Müllerin. Das wirkte bestimmt dezent skurril. Für mich, mit Lust am Pathos gesagt, war es ein bittersüßes Erleben. In meine Verletztheit hinein, die ich wie ins 19. Jahrhundert geplumpst durch diese Stadt trug, drangen aus der Verletztheit heraus die zarten Schubert-Töne. Und indem sie die Wunde zum Blühen brachten, fingen sie auch schon an, sie zu schließen. Das hat Schubert bewirkt. Der Eindringling, der Antastende, der Ergreifende. Eindringen, Antasten, Ergreifen. Die Sprache wird da ganz körperlich. Das stößt uns darauf, wie Verletzlichkeit und Fragilität Körper und Psyche verbinden. Es fällt uns derzeit sehr schwer. Es ist sogar ein politischer Kampf, sich einig darüber zu werden, wo Grenzen der Gewalt verlaufen. Ist die verletzte Psyche per se Opfer eines Gewaltakts? Oder folgt dieses Empfinden eher der subjektiven Wahrnehmung, jenem Fürwahrhalten, das unterschiedlich disponierte Menschen ein und dieselbe Handlung ganz unterschiedlich bewerten lässt? Kann subjektives Fürwahrhalten Maßstab für alle sein? Gar für Recht und Gesetz? Das sind große Fragen. Um die körperliche Verletzung infolge einer Gewalteinwirkung steht es auf den ersten Blick viel klarer. Auf den zweiten da nicht immer. Wenn wir uns bei einem Verkehrsunfall die Knochen brechen, hat das mit seelischer Fragilität etwa so viel zu tun wie eine Kreissäge mit der Winterreise. Vielleicht sind wir ja aber nur deshalb Auto gefahren, weil wir zu Hause später loskamen. Und dies auch nur, weil uns der verletzende Streit mit der Kollegin verfolgt hatte, wir deshalb nachts lange wach lagen und morgens in Hektik gerieten. Wie fließend Übergänge von körperlicher und seelischer Verletzlichkeit sein können, verrät aufs Neue die Sprache. Wünschen wir uns Unantastbarkeit, dann sprechen wir in körperlichen Begriffen von einem psychischen Begehren. Fühlen wir uns angefasst, dann ist die Hand imaginär, die uns an die Seele packt. Und trotzdem tut es weh. Interessant, dass die Wendung angefasst sein gerade Konjunktur hat. Wie uns jetzt auch so vieles berührt und wir so oft unfassbar finden, was uns irritiert. Die inflationäre Verbreitung einer körperlichen Gefühlssprache im Alltagsjargon deutet auf gesteigerte Formen von Verletzlichkeit hin, die machtvoll Einzug gehalten haben in unser Zusammenleben. Diese gesteigerte Verletzlichkeit lebt von einer hochgetriebenen Individualisierung, befeuert durch soziale Medien, einen wegen des permanenten Vergleichsdrucks ins Neurotische driftenden Ehrgeiz, sich allen immer in Bestform zu zeigen. Und das ist nicht alles. Zugleich nämlich nährt sich die gesteigerte Verletzlichkeit von der starken Fixierung auf Identitätsfragen, links wie rechts. Das darf beunruhigen. Da sind nicht nur Minderheiten mit berechtigten Anliegen, da gibt es auch Gruppen, die sich als Opfer eher inszenieren, als es nüchtern betrachtet zu sein. Bücher bekommen Triggerwarnungen mit auf den Weg. Sensitivity Readers prüfen Texte vorab auf Mikroaggressionen. Wehe, der Ton verrutscht. Wehe, es läuft auf kulturelle Aneignung hinaus. Viele sehen das skeptisch. Wo bleibt das anarchisch Freie der Kunst, die für Anstößigkeiten des Lebens doch unbedingt Raum bereithalten muss? Als ließe sich Verletzendes durch Warnungen tilgen. Als verschwende so die Verletzlichkeit. Muss sie es denn? Aber so ist es jetzt. Dies ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist da die Mehrheitsgesellschaft, die sich zu größer werdenden Teilen auf eine überwunden geglaubte Rücksichtslosigkeit besinnt, sich vielleicht sogar einreden lassen möchte, sie wolle endlich wieder Gemeinschaft und nicht mehr Gesellschaft sein, um dann jene loszuwerden, die angeblich nicht zur Gemeinschaft gehören. Zugespitzt kann man also sagen, hochgetriebener Individualismus und zwiespältige Identitätsfixierung fördern auf allen Seiten eine reizbare Verletzlichkeit zutage, die immer auf dem Sprung ist und in die Bereitschaft kippen kann, andere zu verletzen. Als hätte man ein Recht darauf. Nach Recht im juristischen Sinn wird dann gar nicht erst gefragt. Oder aber es wird in den Dienst genommen. Der Kampf um diese neue Verletzlichkeit spielt sich in einer verflixten Grauzone des Zwischenmenschlichen ab. Nennen wir sie einfach Kommunikation. Es ist die Bezeichnung für alles, was im Austausch schiefgeht. Und manchmal zum Glück auch gelingt. Gesellschaftlich beobachten wir immer wieder monströses Scheitern in der Grauzone. Wahrnehmung kämpft gegen Wahrnehmung, als stünde Wahrheit gegen Wahrheit. So wird die Zahl der Verletzten viel größer, als das nötig wäre. Und manchen ist das sehr recht. Sie legen es sogar darauf an. Sie nutzen dafür die wissentliche Verletzung, die aus Vorsatz oder böser Absicht. Die menschliche Fantasie legt bei der vorsätzlichen Produktion seelischer Wunden eine geradezu irrwitzige Findigkeit an den Tag. Und sie entfaltet furchteinflößende Kreativität, wenn es um Methoden des körperlichen Verletzens geht. Wir müssen nicht im Detail über Folter sprechen. Die Möglichkeiten des zivilisierten Alltags sind schon üppig genug. Zurechtweisungsbedürfnis, gerne moralisch verbrämt, Herabsetzungsfreude aus Eitelkeit, Anmaßung, Missgunst oder Neid, Straflust, Rachsucht, Vergeltungsdrang und, nicht zu vergessen, Sadismus. Eins der Wörter fällt allerdings aus der Reihe. Wo die Strafe ins Spiel kommt, da sprechen wir auch von der Übertretung, die einer Strafe vorausgeht, wenn sie nicht reine Willkür ist. Dann sprechen wir von Regeln, sprechen von Recht und Gesetz und damit zugleich von Verfassung und Staatsform. Also auch von der verletzlichen Demokratie, in der wir leben. Die Grausamkeit dessen, was am 13. Februar dieses Jahres in München und am 23. Mai auf dem Hamburger Hauptbahnhof ein jeweils einzelner Mensch vielen anderen angetan hat, schwer und schwerstverletzten, von denen in München zwei starben, ein zweijähriges Kind und die Mutter, solche Grausamkeit strahlt verheerend über die Tat selbst hinaus. Nicht nur Körper werden in ihrer Fragilität gebrochen, Seelen auch. Und nicht nur die. Die Augenzeugen wurden oder halfen, sind in ihrer Psyche getroffen. In der Verletzlichkeit anderer fühlt man von fern die eigene mit. Im besten Fall wächst dann Mitleid. Für Gotthold Ephraim Lessing die Tugend aller Tugenden, weshalb er geschlussfolgert hat, der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch. Doch auch die Furcht kann wachsen, wenn man Verletztheit mitempfindet. Wachsen können Abwehr, Zorn oder Wut und wachsen kann der Hass. Denn wo Verletzlichkeit ist, sind immer Gefühle im Spiel. Und wo Verletztheit akut wird, setzen Gefühle auf Zeit die Ratio außer Kraft. Dann kann sich Verletztheit vom Individuum lösen und zur kollektiven Empfindung werden. Oder zur kollektiven Einbildung. Man spürt es sofort. Diesem Gedanken muss man sich behutsam nähern. Wenn Verletztheit Empfindungen einer Gruppe, vielleicht einer ganzen Gesellschaft, tragen kann, wenn das wirklich so ist, dann wird nämlich etwas Bedrohliches und Eigenartiges möglich. Ausgerechnet das Zarte, diese schöne Fähigkeit, das berührende Eindringen, sich von ihm antasten zu lassen, es kann sich umstülpen in gegenläufige Gefühle, die das Mitleid loswerden wollen. Dann wächst der Wunsch, selbst zu verletzen. Faltet er sich kollektiv aus, geht es nicht mehr darum, die Verletztheit auszutreiben wie einen bösen Dämon. Dann geht es darum, die anderen, von denen fantasiert wird, sie wären allesamt auf Verletzung aus, loszuwerden. Und am Ende vielleicht sogar sie zu vernichten. Das ist keineswegs ein naives Plädoyer gegen eine realistische, Bedrohungen des Zusammenlebens ernstnehmende Politik. Es ist nur ein Versuch, offen, spekulativ und riskant der Frage näher zu kommen, wie Verletzlichkeit, Verletztheit und Verletzungswille zusammenhängen. Ich versuche es, indem ich jetzt eine weitere These formuliere. Sie heißt, die Gesellschaft hat ihre Verletzlichkeit-Balance verloren. Wie ist das gemeint? Etwa so. In einer Richtung neigen Teile der Gesellschaft zu rohen Gefühlen und Handlungen, zum Wunsch nach notfalls gewaltsamer Restauration angeblich besserer Zustände von früher. An der Oberfläche korrespondierte das zuletzt immer wieder mit der Gewalt mörderischer Anschläge. In tieferen Schichten kann es Gefühlslagen zutage fördern, die Verletzlichkeit durch Aggression austreiben wollen. Das aber kann gesellschaftszerstörend wirken. Dies die eine Seite der Waage, die in die Balance zurückfinden müsste. Auf der anderen neigen Teile der Gesellschaft dazu, die Verletzlichkeit absolut zu setzen. Wer sich als verletzt zu Wort meldet, will dann per se Rücksichtnahme, sogar gesetzlichen Schutz. Und auch das könnte ein Indikator sein für einen Verlust der Balance. Dabei ist es ja zunächst nur menschenfreundlich. Menschen, die ihre Identität respektiert wissen möchten, etwa als Angehörige einer Minderheit, solchen Menschen zu unterstellen, sie wollten doch nur den Zeitgeist reiten, um ihre Eigeninteressen voranzutreiben, das ist zynisch kurz gegriffen. Fragwürdig aber wird es, wenn Schutzbedürfnisse flächendeckend angemeldet werden und wenn das mit weisen moralischer Aufladung einhergeht, die strategisch nutzbar sind, und zwar durch Dritte, die sich wie mit einem Statussymbol damit schmücken, auf der richtigen Seite zu stehen. Von Moralspektakel hat der Philosoph Philipp Hübel in diesem Zusammenhang gesprochen und hat dem Phänomen ein dickes Buch gewidmet. Er ist nicht der Einzige, den derlei umtreibt. Auch die Rechtsphilosophin und Strafrechtsprofessorin Frauke Rostalski hat ein lesenswertes Werk zum Vordringen der Verletzlichkeit veröffentlicht, und zwar unter dem Titel »Die vulnerable Gesellschaft – die neue Verletzlichkeit als Herausforderung der Freiheit. Der Gedanke, dem Frau Korostalski folgt, ist grob gerafft dieser. Mit Corona hat die Fixierung auf vulnerable Gruppen einen Schub bekommen. Wenn nun aber Verletzlichkeit überbordend um sich greift, dann könnten am Ende alle verlieren. Denn, sagt Frau Korostalski, alle verlieren Freiheit, auch die Vulnerablen, wenn der Staat eingreift. Diese neue, besondere Verletzlichkeit hat, so erklärt sie, Spuren im Strafrecht hinterlassen, auch solche, die Laien überraschen. Vor rund 2 Jahrzehnten wurde der Schutz der Ehre, wie Frau Korostalski formuliert, zunehmend als überflüssig eingestuft. In einer als gereift erlebten Gesellschaft musste die altertümlich tönende Ehre nicht mehr im Vordergrund rechtlicher Überlegungen stehen, sie galt eher als Privatsache. Das ging bis hin zur Überlegung, Beleidigungsdelikte ganz aus dem Strafgesetzbuch zu tilgen. Es ist dann ganz anders gekommen. Natürlich, es hat sich auch Fundamentales verändert. Soziale Medien sind zu einem Pestplatz für Beleidigungen aller Art geworden. Das kann nicht unbeantwortet bleiben. Doch das ist eben nicht die ganze Geschichte. Je verletzlicher sich Menschen begreifen, so noch einmal Frau Korostalski, desto gewichtiger kann ihnen das Unrecht erscheinen, das in Angriffen auf die Ehre zum Ausdruck kommt. Und das ist der gravierende Punkt. Der Zunahme an Verletzungsakten korrespondiert die wachsende Neigung, sich verletzt zu fühlen. Wo dies hinreichend politische Akzeptanz fand, wurde neuer Schutz gewährt, gern auch per Gesetz. Wo aber etwas strafbewehrt ist, verkleinern sich immer auch Freiheitsräume. Und so kann der Schutz für Individuen oder ganze Gruppen in einen Zielkonflikt mit der Freiheit aller geraten. Wenn Freiheitsräume kleiner werden, ist davon etwas berührt, was Demokratien brauchen wie der Mensch den Atem, nämlich Diskurs in Freiheit. Eigentlich liegt das auf der Hand. Genau wie die in diesem Gedanken angelegte Einladung auf der Hand liegt, ihn übel zu instrumentalisieren. Wenn ich maximale Freiheit will, auch auf Kosten anderer, dann schlage ich eben Alarm, wenn andere geschützt werden sollen, und ich gebe vor, dies im Namen der Demokratie zu tun. Das ändert aber nichts am Befund. Verkleinerung von Freiheitsräumen beeinflusst den freien Diskurs. Wie kommt man aus diesem Dilemma? Es wäre grotesk, Überverletzlichkeit durch Überverletzungsbereitschaft ausgleichen zu wollen. Viel sinnvoller wäre es, beides, Verletzlichkeit und Ruppigkeit, auf ein zuträgliches Maß zurückzuführen. Nur ist das leider unbequem. Es verlangt mehr Toleranz, als viele noch aufbringen wollen, mehr Impulskontrolle auch, mehr Ehrlichkeit gegen sich selbst und gegen die eigene Filterblase. Genau darauf käme es an. Der Historiker Timothy Garton Ash hat vor fast einem Jahrzehnt, als Rohheit und Empfindlichkeit schon wucherten, für eine robuste Zivilität plädiert. Keine Überverletzlichkeit mehr und kein maßloser Verletzungswille, dann wird gutes Auskommen wieder möglich. Im Moment wirkt das wie eine Utopie. Es gibt aber nicht den leisesten Grund, etwas aufzugeben, was einen historischen Wimpernschlag lang unerreichbar wirkt. So viel Zuversicht muss sein. Mein Beweis dafür ist das Grundgesetz mit dem sensationellen ersten Satz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Jeder Mensch weiß, dass das keine Realitätsbeschreibung ist. Doch dieser Satz, wenige Jahre nach Drittem Reich und Holocaust, gegen jedwede Diktatur gesetzt, jedweden Anflug von Rassenwahn, er steht da, groß und als Selbstverpflichtung, die wir einzulösen haben. Es ist ein aus der Verletzlichkeit geschöpftes Ideal, zum Überdruss zitiert und doch von grandioser Schönheit, weil es selbst so verletzlich ist. Das Grundgesetz, könnte man sagen, bekennt sich gleich im ersten Satz zu unserer Verletzlichkeit und zur Zerbrechlichkeit unserer Würde, indem es sie zu schützen verspricht. Dies wachzuhalten, stabiler als zuletzt, das wäre doch schon ein erster Ansatz, die Balance zurückzugewinnen. Es wäre selbst ein Balanceakt, aber er täte der Gesellschaft gut. Sich verletzlich halten, um das Unversehrte zu schützen, das ist die Schönheit der Zerbrechlichkeit. Es ist das Paradox jeder Kunst, die ergreift. Es ist überhaupt das Paradox der Conditio Humana.
Schön sind wir als zerbrechliche Wesen. Die stille Kraft der menschlichen Verletzlichkeit. Sie hörten eine Sendung von Ulrich Kühn. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen Wellengänge. Eine poetisch-philosophische Fahrt übers Meer.
NDR Kultur.